Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Heute geht's um alles für die Österreicher. Willkommen in der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Der Sommer beginnt mit unseren Gästen, Schauspieler Serge Falk. Hallo, schön, dass du da bist. Und Ex-Nationalteamspieler Kurt Gager. Und nicht zu vergessen natürlich unser Experte Muhammed Akgündüz. Und hallo auch an alle, die wir im Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Serge Falk, du kennst dich natürlich als gebürtiger Belgier bei den Belgiern aus, aber du kennst dich im Fußball grundsätzlich aus und du hast doch selber ein bisschen gespielt.
Ja, ich war ein relativ guter Schulhofkicker und habe auch im belgischen Schülerfinale gespielt und ehrenhaft verloren. Ja, immerhin das. Aber trotzdem, wir haben es damals sehr wichtig genommen. Ganz lustig, ja.
Und du hast bei das Match mitgemacht. Wir haben da mal einen Ausschnitt.
Ach, ja.
Mit Hans Krankl.
Das ist der Hans Grauer als jetzt.
Na, siehst du, dass du schießen kannst?
Ja.
Auch Belgier können schießen, warum nicht?
Auch Belgier können schießen. Und wie, würde man sagen, was man bis jetzt gesehen hat.
Ich wäre damals gerne ein paar jünger gewesen, aber das ist halt so.
Jetzt fängt es wieder an.
Ja, ja.
Das wollen wir nicht.
Ja, ja.
Heute wird also ernst. Das letzte Spiel für Österreich in der Gruppe C. Der Gegner heißt Ukraine. Und wenn wir es schaffen, ins Achtelfinale zu kommen, wäre das historisch. Denn das letzte Mal, dass Österreich bei einem Großereignis in die K.O.-Phase gekommen ist, das liegt schon eine Zeit lang zurück, 1954 bei der WM, und bei einer EM ist das noch gar nicht passiert. Aber wir werden heute in Rot spielen. Ist das für euch was Entscheidendes? Sagt ihr, endlich spielt Österreich in Rot, oder sagt ihr, die Pyjamas schwarz-türkisen auch okay?
Ich antworte damit einen kurzen Satz. Ich bin rot-grün-farbenblind. Für mich spielt das keine Rolle.
Für dich ist es vollkommen wurscht. Wie erkennst du die Spieler dann auseinander?
Nein, rot-grün-farbenblind ist ja nur eine Farbenschwäche. Ja. Und das ist, ich sehe es dann schon, dass das rot ist, weil es sehr knallig ist. Ja, genau.
Du bist für Rot?
Man hat
oder?
Schon in den letzten Spielen schon ein bisschen ein Gegenwind für diese neuen schwarz-blauen oder schwarz-türkisen Dressen mitbekommen. Und das Team heißt ja das rot-weiß-rote Team. Also von daher wäre es natürlich schon toll, wenn wir wieder in Rot spielen könnten.
Was findest du, auch rot-weiß-rot?
Ja, natürlich ist es die neuen Dressen gewöhnungsbedürftig, weil unsere Nationalfarben sind ja bekannt. Und ich sag, Fußball hat einer politischen Nähe nichts zu tun. Und das wird halt da sehr hineininterpretiert.
Wir schauen uns nochmal an, wann und wo Österreich im Achtelfinale spielen würde, wenn wir uns denn für dieses qualifizieren. Also entweder wir werden Gruppenzweiter, dann spielen wir am 26. Juni in London.
Der Gegner würde sogar schon feststehen.
Ja, der Gegner würde schon feststehen, denn es ist der Sieger der Gruppe A, und das hat sich gestern entschieden, wäre Italien. Wow. Dann wäre die Möglichkeit, wir werden Gruppendritter, und es würde am 28.06. ein Spiel in Bukarest stattfinden. Bukarest, das kennen wir schon, gegen den Sieger der Gruppe F, der Todesgruppe. Auch nicht so gut. 29.06. in Glasgow, auch als Gruppendritter, gegen den Sieger der Gruppe E. Na gut, ja, die Gruppe E, das könnten noch mehrere werden. Das könnten noch Schweden werden, das könnte Slowakei und das könnte auch noch Spanien werden. Aber Slowakei wäre ja cool. Aber wenn Österreich Dritter wird, also das heißt, wir schlagen heute die Ukraine nicht oder machen keinen Punkt, dann kann es sein, dass man noch im Trainingscamp bleiben muss und dort zittern muss und da noch ein paar Tage verbringen muss, bis Mittwoch auf jeden Fall, und dort warten muss und hoffen, dann hat man es nicht mehr in der eigenen Hand. Wie stellt ihr euch das vor, wenn man da zusammen ist und warten muss, ob die anderen gewinnen, verlieren? Das kann schon mühsam werden,
das
oder?
Das ist schon sehr viel Nervenflattern, Nervosität, jeden Tag die Spiele anschauen, mitfiebern, mitzittern. Und vor allem wissen wir nicht einmal, ob vielleicht ein Unentschieden reicht, weil die Konstellation mit den Gruppen schon sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, es wären zwei sehr, sehr, sehr lange Tage.
Glaubst du, dass wir uns auf ein Unentschieden einigen mit der Ukraine?
Na, vor Beginn des Spiels ist es einmal ganz wichtig, dass wir die Karten selber in der Hand haben. Also wir können das schon mega beeinflussen, damit wir aufsteigen. Und das heißt Sieg gegen Ukraine, wir sind fix dabei. Alles andere ist dann, wie du schon vorher gesagt hast, Uli, spekulativ. Ne? Mhm. Welcher Platz, welcher Gegner. Und natürlich ist das dann eine Anspannung im Trainingszentrum. Also da Das muss man sich nicht unbedingt wünschen dafür.
Weder als Spieler noch als Trainer.
Genau, Jungs Vollgas geben und gewinnen gegen die Ukraine. Und das ist möglich mit dieser Truppe und dann ist immer alles sorgenlos.
Also in Gruppe C ist ja, die Niederlande sind fix an erster Stelle. Nordmazedonien ist fix letzter, aber dazwischen eben Österreich und die Ukraine. Und unsere Gegner sind ja die Ukrainer. Und im Falle des Falles zählt natürlich zuerst die Punkte und als nächstes zählen da der direkte Vergleich, was in diesem Fall wurscht wäre, weil die Ukrainer ja und Österreich gegeneinander spielen. Und erst dann zählt das Torverhältnis.
Also das heißt, bei einem Unentschieden
sind wir Dritter. Genau. Also schauen wir mal. Dann würde noch, wie jetzt auf andere Gruppen bezogen, mehr Tore erzielt natürlich, dann mehr Siege und die Fair-Play-Wertung. Und ganz am Schluss kann auch noch die Weltrangliste entscheiden. Wenn wir eine WM spielen, ist das anders, oder?
Weil da genau, bei der letzten WM, genau, das ist ein FIFA-Turnier. Da zählt zuerst das Torverhältnis und dann erst die direkten Vergleiche.
Also die Ukrainer haben bis jetzt auch 3 Punkte, genau wie wir. Und die haben aber ein Torverhältnis von 4-4 und wir ein Torverhältnis von 3-3. Ein Sieg gegen die Ukraine würde uns dann wahrscheinlich auf das Match gegen Italien katapultieren. Frage, wollen wir das?
Na, Italien hat bis jetzt sehr eindrucksvoll gespielt. Sicher die Mannschaft, die die meiste Souveränität ausgestrahlt hat. Die haben jetzt schon wieder etliche Rekorde gebrochen. Einen Rekord aus den 30er Jahren mit einer sehr, sehr langen Serie ohne Niederlage. Jetzt sind sie mittlerweile nach 11 Spiele ohne Gegentor. Sie sind natürlich immer bekannt gewesen dafür, dass sie gut verteidigen und auch dieses destruktive Spiel. Aber mittlerweile, ich bin es ja auch gewohnt, ich habe selber in Italien gespielt. Also wenn du mal 1-0 gemacht hast, dann war die Chance sehr groß, dass du gewinnst. Nur mittlerweile verteidigen die nicht nach einem 1-0. Also die greifen weiterhin an, spielen einen sehr, sehr schönen offensiven Fußball. Sie können 8 Spieler austauschen im letzten Spiel.
Ja, das werden wir natürlich noch genau besprechen.
Und man merkt keinen Qualitätsunterschied. Und das sind halt alle Dinge, die für Italien sprechen.
Was würdet ihr machen? Also Leo Winter hat gesagt, auf keinen Fall auf X spielen. Wir wollen kein zweites Gijón. Das kennen wir alle. 1982 war das so in Spanien. Da war ein Spiel zwischen Österreich und Deutschland und es wurde ein Nicht-Angriffspakt geschlossen, der sich halt so ergeben hat. Sagen Sie halt.
Gut, das wäre damals kein Unentschieden. Ne?
Also nein, das war ein Sieg für Deutschland. Ja. Aber geht das so, dass man, glaubt ihr das, dass man sagt, okay, unausgesprochen ein X?
Also die Geschichte hat das schon bewiesen, dass es geht. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass die Zuschauer damals mit Geldscheinen gewackelt haben, um damit zu zeigen, das ist gekauft oder Absprache oder so. Also es war schon peinlich. Und man merkt sich, wie lang, also man kann sich an Cordoba genauso lang erinnern wie an Gijón. Also es liegt ja natürlich in den Händen der Fußballer, dass man nicht diese Schmach nochmal erlebt. Ja, es wäre zu wünschen.
Cordoba ist übrigens genau am heutigen Tag 43 Jahre her. Und wir reden immer noch davon, oder? Dafür vielleicht wird es ganz lustig werden, wenn wir jemanden aus der Gruppe F bekommen und es wäre ein Deutschland gegen Österreich, Kurt?
Naja, natürlich. Ob es jetzt an der Zeit ist, ein zweites Cordoba zu kreieren, das bezweifle ich schon, weil ich glaube, das letzte Spiel hat gezeigt, die Deutschen sind auch im Kommen und mit denen ist trotzdem nicht nur zum Spaßen, sondern auch immer zu rechnen, auch wenn gerade, wenn man sie definitiv abgeschrieben hat, dann kommen die zurück wie ein Tornado und das haben sie gegen Portugal bewiesen, weil Portugiesen muss man trotzdem erst einmal 4-2 schlagen und deswegen glaube ich, wird dieses einzigartige Spiel 1978 auch einzigartig bleiben zwischen Österreich und Deutschland.
Wir haben wieder das Thema Marko Arnautović, er hat ja ein Spielsperre gehabt, jetzt ist er wieder da. Die Frage ist jetzt, soll er von Anfang an spielen oder nicht? Martin Hinteregger hat sich dazu Wort gemeldet und hat gesagt, er versteht überhaupt nicht, wieso der nicht von Anfang an spielt, denn der hilft uns auf jeden Fall. Was meint ihr, Marko Arnautović, vom Beginn und mal alles reinhauen, solange es geht und dann lieber rausgehen oder warten und den Joker machen?
Schau, das ist natürlich jetzt für Außenstehende wie uns wirklich schwer, weil wir wissen nicht genau, mit welchem Fitnesszustand er gekommen ist aus China. Natürlich, Marco war auch verletzt, hatte Muskelprobleme. Und ich glaube, beim ersten Spiel war auf alle Fälle die Entscheidung von Foda richtig, ihn zu bringen, die letzten 20, 30 Minuten, wenn es eng wird, hat er dann auch bewiesen. Leider mit sehr viel Adrenalin vollgepumpt. Aber jetzt sind wieder eine Woche vergangen und man weiß, wenn du knapp dran bist und du kannst eine Woche in Ruhe dich vorbereiten, dann könnte sich schon ausgehen, 70, 80 Minuten. Wieso nicht? Und natürlich, wenn Marko Arnautović fit ist und er kann fast 100% bringen, dann kann der jeder Mannschaft der Welt helfen mit seiner Art, wie er Fußball spielt, mit seiner Präsenz. Also ich hoffe, er ist soweit und kann uns von der ersten Minute an helfen. Der Mannschaft würde es auf alle Fälle gut tun. Ja.
Das hast du sehr schön umschrieben, ist mit Adrenalin vollgepumpt. Was sagt ein Schauspieler über die Körpersprache von Marko Arnautović?
Ja, grundsätzlich geht es ja immer das in die Geschichte ein, wenn jemand sich nicht in der Hand hat und wenn jemand die Komfortzone verlässt. Das macht ja dann auch die Persönlichkeit aus. Im Endeffekt machen wir Schauspieler in einem gesicherten Rahmen auch nichts anderes. Wir verlassen nach oben und unten die Komfortzone, spielen etwas vor und der unten sitzt im Publikum, denkt, ich würde Adem gerne in die Goschen hauen, ich darf aber nicht, aber der auf der Bühne macht das für mich. Das ist ja eigentlich das Prinzip von Theater oder Film. Aber natürlich, ja, wenn man sieht, wie die sich nachher versöhnt haben, wie die sich ausgesprochen haben, dann, ja, vielleicht war das eine Situation, wo die UEFA ein Exempel statuieren wollte, Gott sei Dank war es nur ein Spielsperre. Ich glaube nicht, dass der Arnautović jetzt wahnsinnig viel jetzt auch gegen die Holländer jetzt ändern können. Also da muss man schon die besagte Kirche im Dorf lassen.
Überhaupt mit diesem Spielverlauf, ne? Wir waren ja ganz am Anfang schon ein Elfmeter gegen uns. Das war
also
schon
ich sehe auch ein bisschen unglücklich. Ich verfolge den Fußball schon sehr lange und ich versuche das schon sehr sachlich zu sehen. Also die Fans, ich liebe das, wenn die sagen, wir gewinnen gegen Holland. Da ich, liebe Freunde. Also mein Bruder lebt in Amsterdam und ich kenne da auch ein bisschen was, diese Begeisterung. Aber gut, es kommt jetzt auf das Spiel heute gegen Ukraine an und halten wir die Daumen natürlich.
Ja, Valentino Lazaro, dem droht das Ende der Euro. Der ist verletzt, hat sich im Gruppenspiel gegen die Niederlande eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Und Florian Grillitsch hat sich auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, er ist sehr enttäuscht, dass er bisher nicht von Anfang an gespielt hat. Also ein Zentrumspieler, das ist ja auch so fast so wie ein Tormann, das ist sowas Fixes, oder? Worauf man sich einlässt. Oder hättest du lieber Florian Grillitsch gesehen?
Ja, die haben ja alle andere Qualitäten, nehmen ja andere Fähigkeiten mit. Und in den ersten zwei Spielen hat der Trainer auf andere Fähigkeiten gesetzt. Jetzt im dritten Spiel ist vielleicht wieder was anderes gefragt und da kann er sicher in Frage kommen. Ja. Für mich aber noch immer im Fußball die wichtigste Position, meines Erachtens. Der Spieler vor der Abwehr, dieses Nummer 6, der heimliche Spielmacher, der das Spiel sowohl in der Offensive als auch in der Defensive lenken kann. Und da braucht es halt die richtige Mischung bzw. den richtigen Spieler.
Also du legst dich aber nicht fest, wer sollte.
Wir wissen ja nicht, was er jetzt genau vorhat. Je nachdem, was er vorhat, kommt entweder der oder der Spieler in Frage. Also schwierig zu spekulieren.
Christoph Baumgartner hat sich auch noch zu Wort gemeldet, hat gesagt, wir müssen gut ins letzte Drittel kommen, weil der finale Pass halt bis jetzt gefehlt hat. Okay, da braucht man jetzt auch kein großer Analytiker sein. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen. Und Franco Foda hat auch das Gleiche gesagt. Also das Spiel muss klarer werden, hat er gesagt. Wie schätzt ihr so ein, Franco Foda, mit den Jungs? Ist das eine gute, harmonische...
Wenn ein Trainer sagt, das Spiel muss klarer werden, das ist wie wenn ein Regisseur zu mir sagt, ja, sie müssen das globaler spielen, das heißt beides gar nichts.
Ja, also, genau. Macht das ein bisschen innovativer.
Aber sie haben die Spieler selber gesagt, ja, ich weiß, jetzt sage ich das auch noch, wir müssten mehr die Tiefe gehen.
Aber der letzte Pass muss ankommen.
Das klingt so leicht, ja, es kommt ja natürlich immer auf den Gegner, der Kurt wird das wissen, ja, oder Mohamed, du auch, ja, also, wenn du die Räume bekommst, also ich spreche jetzt als Laie, ja, dann kannst du natürlich leicht in die Tiefe gehen, aber wenn da wirklich da eine super Verteidigung steht, ja.
Das ist auch das Schwierigste im Fußball.
Natürlich, ja, hinter die Reihen zu kommen. Und
nicht nur hinter, also eine kompakte Mannschaft, die wirklich gut verteidigt, zu knacken, das ist das Schwierigste im Fußball. Auf Konterspielen verteidigen, das ist einfacher, aber so eine Mannschaft so richtig ohne, weil es ist, birgt ja sehr viel Gefahr und du stehst sehr hoch, musst den Ball laufen lassen, jeder Ballverlust kann zu Gegenstößen führen und dergleichen und du stößt die ganze Zeit an und
Ich weiß, die Belgier 2018 haben sich da an den Franzosen die Zähne ausgebissen, weil die auch so gut gestanden sind. Ja, genau.
Ja, über die Belgier sprechen wir natürlich auch noch ganz ausführlich. Kurt Gager, du bist mit 3 verschiedenen Vereinen insgesamt 7-mal Meister geworden als Spieler, mit Rapid Tirol und Salzburg. Und sowohl mit Rapid 85 als auch mit Salzburg, wann war das, 94, ins Europacup-Finale gekommen. Trotzdem warst du nur ein einziges Mal im also warst wahrscheinlich öfter, aber du hast nur ein einziges Länderspiel. War damals die Konkurrenz so groß in der Verteidigung?
Ja, gespielt tatsächlich nur einmal, dabei war ich öfter. Und wird wahrscheinlich jeder erwarten, ich bin noch nachträglich böse jemand. Nein, keineswegs. Es ist natürlich damals als Aktiver habe ich mich natürlich schon das eine oder andere Mal geärgert, aber jetzt mit dem gewissen Abstand sehe ich das schon ein bisschen lockerer. Natürlich, und wie ich es dann endlich geschafft hatte, gab es den Trainerwechsel. Ich bin unter Didi Constantini quasi so Stammspieler geworden, kurzfristig, und bin aber 1,5 Jahre vorher von Tirol nach Salzburg gewechselt, weil ich dort mit dem Trainer, damaligen Ernst Happel, mich bis zu einem gewissen Grad überworfen hatte.
Also in Tirol damals.
In Tirol, ja. Und deswegen musste ich dann auch gehen und bin nach Salzburg gegangen. Und wie ich es dann unter Didi Constantini geschafft hatte, war die Wachablöse beim Trainer, und Ernst Happel ist Trainer geworden. Und damit war dann logischerweise meine Teamkarriere auch sofort wieder zu Ende. Ja. Und,
blöd gelaufen,
aber diese Geschichten schreibt halt der Fußball auch, leider. Nicht nur immer schöne, sondern auch für den einen oder anderen ein bisschen eine schlechtere Geschichte.
Ja,
oder
aber mit 3 internationalen Finale, Entschuldigung, das ist schon... Da kann man schon
sagen. Ja, ich kann leben damit.
Ja. Ja. Jetzt und du hast eine bunte Karriere als Trainer hingelegt, in Österreich, in Deutschland, in der Slowakei und sogar in China.
War die letzte Station.
Was machst du jetzt?
Jetzt mache ich bei einer privaten Fußballakademie in Horn, die ich leite, für jemanden. Das sind sehr viele so engagierte Jungs aus der Region dort. Denen versuche ich natürlich Fußball mitzugeben, was es drauf ankommt.
In welchem Alter sind die?
Die sind so im wichtigsten zwischen 10 und 14 Jahren. Mhm. Ja. Und dass die vielleicht der eine oder andere, wenn er es wirklich dann hinten hinaus schafft, also weiß auch, was es drauf ankommt. Ja. Mhm. Nicht nur Fußball, die fußballische Ausbildung ist wichtig in dem Alter, aber natürlich kommt sehr viel Kernkompetenz auch von anderer Seite noch dazu, um die Entwicklung eines Spielers heute in der Neuzeit zu gewährleisten. Ist keine Frage.
Ja. Da müssen wir eine Extrasendung, glaube ich,
genau,
machen, um das zu besprechen. Und wenn ich mich richtig erinnere, du bist ein Schau-TV-Pionier. Du hast mit Dani Linz eine Fußballsendung gemacht bei Schau-TV.
Ja, das ist jetzt
über die Regionalliga, oder?
Über die heißeste Liga. Genau. Und da ging es um die Regionalliga. Damals war noch der Drehort und die Aufzeichnungen fanden in Eisenstadt statt. Und das war sehr für mich eine große Erfahrung, auch in diesem Metier sich zu stellen und auch zu behaupten. Aber wer weiß es besser als du? Und so quasi ein kleiner Vorfahre von dir, ja, auf diesen Sender.
Oh, ja,
so. Aber du bist ja auch sehr kompetent und machst das ja auch so exzellent.
Ich kenne dich. Ich war ja Spieler.
Genau, du warst Spieler.
Ja, Acker war Spieler von mir. Mein erster Förderer im Profifußball. Bei seinen ersten Stationen als Trainer. Und er hat mich auch des Öfteren mit zum Training genommen. Also er war Trainer in St. Pölten und ich Spieler. Und da hat es mir Probleme gegeben mit dem Führerschein. Und da bin ich des Öfteren auch mit ihm mitgefahren. Es war immer gefährlich beim Fahren. Also ja. Er ist multitaskingfähig, das kann ich bestätigen beim Autofahren, aber...
Ja, wenn es gefährlich ist, dann wahrscheinlich eher nicht.
Ja, gut, da müsste es noch keine Automatik geben.
Ja,
genau. Besser gewesen.
Ja, aber wie gesagt, der erste Förderer, und es waren noch Zeiten, an die ich mich sehr, sehr gerne...
Aber ich habe dir vorher schon das erste Mal kurz vor der Ausstellung zu Gerersdorf.
Genau, Gerersdorf.
Da bist du eigentlich explodiert.
Genau, und dann die zusammen...
Ja,
die explodiert.
Fusion von Gerersdorf und St. Pölten, und haben wir dann in St. Pölten weitergemacht. Ne?
Was hat sich denn verändert bei den Verteidigern? Wir haben gestern einen Wolfgang Knallhart zu Gast gehabt, ein Tormann, der hat ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr sich dieses Tormannspiel verändert hat. Dass der Tormann jetzt eigentlich ein Spieler mit Handschuhen ist. Wie hat sich das verändert bei den Verteidigern?
Naja, so wie sie, glaube ich, auf jeder Position der Fußball vehement gewandelt hat über die Jahrzehnte.
Abgesehen jetzt vom Tempo. Ne?
Ja, das Tempo ist sowieso ein eigenes Thema. Aber es ist zum Beispiel, Wir haben schon zu meiner Zeit ganz anders noch Stürmer attackieren können und auch dürfen, wo der Schiedsrichter jetzt nicht nur drüber gesehen hat, sondern was auch die Regel hergegeben hat. Weil heute ist es so, wenn du wirklich nur Verdacht auf ein gefährliches Spiel hegst, kann dir schon passieren, dass du die rote Karte bekommst. Ja, und du kannst nicht sagen, so wie zu meiner Zeit war, der Gegner hat einen Top-Stürmer. Schauen wir, dass man die ersten 5 Minuten den einmal kurz die Schneid abkauft, wie man so schön sagt im Fußball, und dann vielleicht du die restlichen Minuten zum Spielende deine Ruhe hast. Das geht heutzutage nicht, weil dann gehst du nach 5 Minuten schon raus. Mhm. Ja.
Also das dann deine Ruhe.
Dann habe ich meine Ruhe.
Naja, nur kurz.
Ja, aber wenn man sich erinnert, wie Maradona damals im Spiel gegen Italien wirklich abgeklopft wurde, bis der dann ausgerastet ist, das wäre heutzutage Gott sei Dank nicht mehr möglich, und diese Spielmacher und diese genialen Spieler werden viel, viel besser geschützt, und das ist schon gut so. Ja.
Und wir haben einen Videoschiedsrichter, also es bleibt auch ganz gut. Nichts mehr geheim.
Ja,
es
ist gut.
Also es wird alles aufgedeckt.
Ja. Hier hat, glaube ich, das war der Dr. Lugscheider von Rapid, der hat mir erzählt, dass du immer irgendjemand gezickt hast, einmal zu Beginn, dass der gleich einmal gewusst hat, so, heute geht nichts.
Naja,
das geht nicht mehr, ne?
Das geht nicht mehr, aber das war dann der Einfall von Dr. Lugscheider. Nicht? Das,
zu dem Gehirn.
Ja, ich habe ihn selber studiert. Der hat ja auch Fußball gelebt.
Stimmt, absolut.
Aber wie?
Ja, bei uns kann man nicht nur interessante Dinge erfahren. Bei uns kann man auch gewinnen, nämlich einen Fernseher. Wir haben einen LG 55 Zoll und den kann man gewinnen, wenn man tippt, wer der Europameister wird. Also wir bitten Sie um einen Tipp, das Finale, die Finalpaarung und den Spielstand nach 90 Minuten und natürlich den Europameister. Sie können sich noch ein bisschen Zeit lassen, bis das erste Achtelfinale stattfindet, aber dann wird getippt bitte, und Sie mailen bitte an europameister@kurier.at und mit dem Betreff Europameister. Wenn wir mehrere richtige Tipps haben, dann entscheidet das Los, und gewinnen können Sie auch davor schon, dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten können. Dafür gibt's ein Kurier-Fan-Package, und heute wollen wir von Ihnen wissen, wie viele Spieler haben an 4 Fußball-Europameisterschafts-Endrunden teilgenommen. Sie brauchen nicht die Namen wissen, aber Sie brauchen die Anzahl wissen, und sind das A2, B3, C6 oder D8. Wenn Sie diese richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 11. Der Gewinner wird morgen im Euro-Stammtisch bekannt gegeben oder per Mail verständigt. Jetzt haben Sie Zeit nachzuzählen, wie viele Spiele das sind, und uns dann gleich zu mailen. Wir sind gleich wieder für Sie da. Wir gehen in die Werbung.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at/podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier, mit unseren heutigen Gästen Schauspieler Serge Veit und Bundesliga-Legende Kurt Gager. Gestern wurde die Gruppe A entschieden. Habt ihr zugeschaut?
Ja, ein bisschen. Ja.
Nebenbei.
Ja, auch.
Welches Spiel, oder habt ihr euch für eins entschieden, oder habt ihr hintereinander geschaut?
Nein, ich habe natürlich mir das erste, das nachher dann, was war das, der Schweiz, wenn man dann das Resultat schon kennt, dann schaue ich mir das natürlich nicht mehr an.
Ja. Du hast ja natürlich Schweiz gegen Türkei.
Ich habe mir Schweiz-Türkei angeschaut, diesmal sogar mit Ton.
Mhm. Ja. Auf die Türken haben viel, was ich so gesehen, die Türken haben viel Chancen gehabt, sie haben sie nur nicht verwertet.
Ja, viel Chancen, sie haben 20 Mal aus 40 Metern geschossen. Also.
Ja, aber sie haben gut begonnen, oder? Im neuen Stadion von Baku.
Ich möchte schon eins sagen, die Türken sind für mich eigentlich eine totale Enttäuschung gewesen, weil die haben im Vorfeld bei der Qualifikation und so wirklich sehr gut gespielt. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die erfangen sie wieder. Aber die haben jetzt komplett abgelost bei der
EM. Ja, aber es ist halt wieder die Frage. Der Teamchef ist zuständig dafür, dass die Mannschaft nach so einer Saison gut vorbereitet ist auf diese EM.
Ja, natürlich.
Das heißt, es ist jetzt eine Vorbereitungszeit von 2 bis 3 Wochen. Je nachdem, in der Türkei haben sogar relativ früh aufgehört auch, um die Spiele vielleicht ein bisschen früher zusammenzukriegen. Das heißt, sie haben eine Vorbereitung, Belastung von einem Jahr von 50 bis 70 Spielen, je nach Spieler. Du musst sie mental, physisch und natürlich auch technisch-taktisch gut vorbereiten. Du musst die richtigen Spiele aussuchen, was ein Kritikpunkt war in der Türkei. Die haben gespielt gegen Guinea, also nicht. Also Dann musst du die richtigen Spieler auswählen, war schon auch ein bisschen Diskussion. Und dann zur richtigen Zeit die Performance abliefern. Und wenn man jetzt all diese Punkte mal anschaut,
hat man sich nicht richtig entschieden.
Spricht nicht sehr viel für einen Teamchef. Oh. Gut, natürlich, musst du Spieler spielen, keine Frage.
Du bist aber, da natürlich näher dran, du hast da mehr Details als wir.
Aber da steht dann der Teamchef schon.
Ich hätte von denen mehr erwartet. Ja.
Was das zurecht, jetzt? Zurecht. Also die Schweiz hat 3-1 gewonnen. Vielleicht erzählen wir kurz ein bisschen über das Spiel. Wir waren schon ein bisschen zufriedener, weil Mert Müldür gespielt hat. Den kennen wir von Rapid. Also du hast ihn ja in die Startelf gefordert, hast kurze Sorge bewiesen. Und die Schweiz
ist das, sagen, der wollte immer Stürmer spielen. Trainer, ich möchte Stürmer spielen. Ich habe gesagt, nein, du bist kein Stürmer, du bist Verteidiger. Trainer, ich möchte Stürmer spielen. Ich meine, der nimmt schon, wenn man sieht, jetzt noch auf der rechten Außenverteidigerposition auch schon gewisse Qualitäten auch in der Offensive mit, was ihn schon ein bisschen auszeichnet.
Hat er auch gestern, hat er ein paar Mal hingeschossen zumindest, als einer der wenigen, so wie du sagst. Ja, und nach 6 Minuten ist die Schweiz durch Seferovic in Führung gegangen und auch das 2-0 ist dann gleich durch Shaqiri passiert, noch in der ersten Hälfte und das auch noch ganz durchs Zentrum, oder? Also was nie sein darf. Nach einer Stunde im dritten Gruppenspiel erzielt die Türkei dann endlich das erste Tor. Aber es hat nichts mehr geholfen. Shaqiri hat auch noch das 3-1 für die Schweiz erzielt. Die Schweiz ist jetzt mit 4 Punkten auf Platz 3. Wir schauen da natürlich immer genau drauf, auch mit der Österreich-Brille. Das Torverhältnis -1. Was das jetzt für den türkischen Teamchef? Şenol Güneş?
Also er hat einmal gesagt, dass für ihn Rücktritt nicht in Frage kommt. Das heißt, der Ball liegt jetzt bei den Verantwortlichen, ob sie jetzt mit ihm weitermachen oder wollen oder nicht. Fakt ist, dass alle natürlich mehr erwartet haben und hier ein desaströses Abschneiden da ist.
Ein Tor.
Und also nicht nur natürlich jetzt das Ergebnis, wenn wir jetzt zum Beispiel die Dänen hernehmen, die haben zwar bis jetzt auch nicht gepunktet, aber die haben ganz anders gespielt. Und wenn man anschaut, wie die Türkei gespielt hat, auch jetzt das Spiel gegen die Schweizer, die haben zwar, weiß nicht, 20 Mal aufs Tor geschossen, aber von den 20 war der nächste Schuss aus 25 Meter, der dann vielleicht danach reinging. Also ideenlos, nichts da. Und das ist meines Erachtens zu wenig für einen Trainer. Spricht halt wenig für einen Trainer. Der Trainer ist halt das schwächste Glied. Wenn es schlecht läuft, liegt es am Trainer. Und das heißt, da muss er sich sicher auch einiges anhören.
Ganz gefährlich wird es immer, wenn irgendjemand vom Verband sagt, nein, wir halten am Trainer fest, dann weiß man schon als Trainer, oder ui, das dauert nicht mehr lange.
Naja, die Türken haben einen Vorteil, nicht? Weil die wissen genau, wenn es Şenol Güneş geht, dann kommt der nächste Trainerlegende, Fatih Terim. Dann probiert es der, wenn Fatih Terim scheitert, dann kommt wieder Şenol Güneş zurück.
Also, obwohl jetzt mit Fatih Terim das schwierig wird, die haben jetzt Präsidentenwahl gehabt bei Galatasaray, und da ist der Terim bestätigt worden als Trainer von Galatasaray, das heißt, der wird nicht in Frage kommen, das heißt, wir müssen nach einer anderen Legende suchen. Schauen mal, wer in Frage kommt.
Wir werden sehen. Italien gegen Wales war auch nicht ganz so eine klare Sache, hat 1-0 geendet. Im Olympiastadion von Rom sind die Italiener mit 1-0 in Führung gegangen durch einen Freistoßtrick. Kann man sich sowas abschauen?
Abschauen kann man sicher viel. Es geht ja um die Ideen, die man sich bei Standards natürlich aneinigt. Da kann man sich auch sehr viel von anderen Sportarten abschauen. Aber es ist schon Fakt, dass 30% in etwa der Tore aus Standards fallen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr große Quote. Und das kann dann einmal ein Spiel entscheiden, so wie es in dem Spiel war. Obwohl, man muss dazu sagen, dass die Italiener auch genügend andere Chancen gehabt hätten. Trotz eben, wie man es auch vorgangs erwähnt, Rotation von 8 Spielern und so gut wie fast kein Qualitätsverlust da. Alle Rekorde gebrochen. Also, da kann man schon einiges noch erwarten von den Italienern.
Ja, haben jetzt einen Rekord aus den 30er Jahren gebrochen, weil sie auch im 30. Spiel in Folge ungeschlagen geblieben sind, denn die zweite Hälfte ist torlos geblieben, obwohl Wales noch eine rote Karte kassiert hat, ist ein 1-2 vom FC Chelsea. Am Ende haben die Italiener sogar den Tormann ausgetauscht. Salvatore Sirigu ist hereingekommen. War das einfach als Wertschätzung?
Ich glaube schon. Normalerweise, wenn du jemanden in der letzten Minute eintauscht, fühlt er sich nicht geehrt. Aber in dem Fall, es ist die EM-Endrunde und so kann auch er sagen, dass er, falls es zum Titel reichen sollte, dass er nicht nur dabei war, sondern auch gespielt hat. Daher sicher respektvoller Weintausch.
Ein Länderspiel auf der Autogrammkarte mehr. Hättest du auch gern, oder? Jetzt schon wurscht.
Jetzt schon wurscht.
Beide Teams sind im Achtelfinale, Italien und Wales. Die Schweiz muss noch warten. Gibt uns das Hoffnung, die Schweiz? Ich frage da jetzt mal ein, unsere Ergebnisse. Könnte das entscheidend sein, die Schweiz mit minus ein Torverhältnis?
Na, wir haben es ja vorhin besprochen, also so würden sowohl Sieg als auch Unentschieden reichen, dass man weiterkommt, weil dann, hätten wir die Schweiz auch hinter uns. Mhm. Das ist sicher von Vorteil.
Also wir haben schon, Italien ist im Achtelfinale 2 und im Achtelfinale 1 ist jetzt Wales. Wales bekommt den zweiten aus der Gruppe B als Gegner. Ja, das könnten sogar noch die Belgier werden vielleicht oder Russland oder Finnland. Mal schauen, kann alles noch passieren in dieser Gruppe. Und Italien bekommt den Zweitplatzierten der Gruppe C. Die Gruppe C ist ja unsere Gruppe, haben wir eh schon besprochen, Italien, Österreich. Heute geht's weiter mit der Gruppe C, die letzte Runde. Also Österreich haben wir ausführlich besprochen. Nordmazedonien gegen die Niederlande. Da haben wir wieder diese Frage, die sind ja fix Erster bzw. fix Letzter. Wird die Niederlande mit der besten Mannschaft spielen heute?
Ja, es klingt blöd, wenn man sagt, spielen sie mit der besten Mannschaft. Weil die Spieler, die
haben ja, nur eine beste.
Die haben natürlich einen guten Kader von 26 Spielern. Früher waren sie nur 23, jetzt sind wir 26 Spieler aufgrund der Pandemie. Und es ist für beides. Es gibt Vorteile, die für keine Wechsel sprechen. Es gibt Dinge, die für Wechsel sprechen. Also wir haben schon einen Kader, wo ich natürlich die anderen Spieler auch im Team mitnehmen kann, wo ich ihnen Einsatzzeiten geben kann, was fürs Teamgefühl gut auch ist. Andererseits, jetzt haben sie zweimal gewonnen, mit der Mannschaft vielleicht auch weiter zu spielen und auch da hier ein bisschen mehr Konstanz hineinzubringen, ist beides.
Ja, möglich.
Beides möglich. Genau.
Du als gebürtige Belgier, war da nicht auch mal was gegen die Belgier, mit, dass die gar nicht mit der Top-Mannschaft dann im letzten Spiel gespielt hat? War da nicht was bei der WM und haben dann...
Nein, sie haben trotzdem gewonnen gegen
England. Trotzdem gewonnen?
Also... Ja, Belgien war das einzige Mannschaft, die bei der letzten WM 6 Siege eingefahren hat. Ja, nur ein Match haben sie verloren gegen Frankreich, das besagt im Halbfinale. Ja, es ist, natürlich hat er damals, der Martinez, viele Spieler geschont. Da hat der Adnan Januzaj, der jetzt bei Real Sociedad gespielt hat, damals das Tor geschossen, der ist heuer gar nicht dabei im Kader. Aber der Lukaku hat zum Beispiel gesagt, er braucht den Rhythmus. Er braucht den Rhythmus. Und es sind einige Spieler, die aus der Verletzung zurückkommen, wie der Witzel, wie der Eden Hazard, eben auch der Kevin De Bruyne. Und die versuchen sie langsam wieder immer mehr Minuten zu geben, dass sie sich auch wieder da einfügen können. Ja, also da haben sie Glück, dass die Verletzung von Kevin De Bruyne dann doch nicht
doch,
so schlimm,
so schlimm, schlimm war. Ja,
stimmt, Nasenbeinbruch. Aber er ist immer noch auf der ganzen linken Seite taub, sagt er. Ja, es ist wie, er spürt nichts auf der linken Seite. Es ist wie, wenn er die ganze Zeit vom Zahnarzt kommt, sagt er. Ja. Und es wird noch einige Zeit dauern. Witzel ist fit. Und Eden Hazard zeigt jetzt auch wieder seine Qualitäten, die er bei Real Madrid vermissen hat lassen. Warum das so ist, ich glaube, dass diese Mannschaft so eingespielt ist, und dass da von der Stimmung, die sich so gut kennen und sich so wohlfühlen und der mentale Faktor, das brauche ich euch nicht zu sagen, wenn dann das Selbstvertrauen da ist, dann wächst man natürlich. Ja.
Dann reden wir gleich über diese Gruppe. Finnland gegen Belgien. Also für die Belgier geht's heute gegen Finnland. Die Finnen haben ja, wir kennen die Umstände natürlich bei den Dänen, aber die haben ja 1-0 gewonnen. Was zeichnet die Belgier aus, deiner Meinung nach? Außer, dass sie natürlich irrsinnige Einzelqualitäten haben bei den Spielern. Du hast es ja schon gesagt, sind alle in Top-Ligen unterwegs.
Ja, es ist die sogenannte goldene Generation, wo man sagt, okay, jetzt müssen sie bald was liefern. Ich persönlich glaube nicht, dass es zum Europameistertitel reicht. Wünschen würde ich es mir genauso wie für die Österreicher, ist ganz klar. Man hat ja immer eine gewisse Affinität zu einem Land, aber die... Auf der einen Seite die Verteidigung mit Vertonghen, mit Vermaelen und mit Alderweireld sind alle schon über 30. Auf der anderen Seite ein Pepe ist auch schon 38, ein Cellini ist auch schon, glaube ich, 35, 36.
Ja, und ein Goran Pandev wird hoffentlich einmal so alt, wie er ausschaut. Ja. Der hat heute übrigens sein letztes Spiel für den Nordmazedonien.
Ja, aber der ist natürlich vorne und natürlich eine Verteidigung, wenn sie alt ist, wenn die gegen schnelle Spieler wir einen Mbappé spielen müssten, dann wird es kritisch natürlich für die belgische Verteidigung. Aber wenn man sieht, die Italiener haben auch einen Cellini hinten, der ist auch nicht der Jüngste. Es wird wahrscheinlich, das werdet ihr besser wissen, natürlich auf die Spieler davor ankommen, wie die das schon, diesen Block bilden, dass das nicht passiert.
Wie informierst du dich über die Belgier? Hörst du da Radio?
Ich habe da so eine App von Newsblatt, das ist eine Zeitung, die haben dann auch so einen Podcast. Und das lese ich dann immer. Also mich interessiert das Radfahren, was ja auch in der Nationalsportart in Belgien ist, nicht so sehr. Aber was mit Fußball zu tun hat, gerade mit dieser goldenen Generation.
Aber wie ist die Stimmung in Belgien, im Land?
Naja, in Belgien ist die fragen sie immer, bist du noch ein Believer? Ja? Die Believer sind die, die glauben, wir schaffen es. Mhm. Und dann gibt's natürlich, aber Belgier grundsätzlich sind sehr, sehr nüchterne Leute und eigentlich eher so, das Land ist so groß wie Oberösterreich und Niederösterreich zusammen. Ja, wohnen zwar 10,5 Millionen Leute dort, aber trotzdem, sie sind immer sehr nüchtern. Wir waren auch von der Geschichte her, aber die Holländer sind viel überzeugter von sich. Ja, die bei jedem Turnier, was sie auch bewiesen haben, sagen wir spielen mit um den Titel. Die Belgier hoffen es, aber wenn es ein Halbfinale wird. Aber es kommt auch ganz kurz noch, weil ich rede.
Nein, du redest.
Nein, es ist natürlich, in Belgien ist jetzt die Diskussion, wenn wir jetzt Erste werden, dann kommen wir dann wahrscheinlich in diesen Raster, wo wir gegen Deutschland, Italien und Frankreich spielen müssen, bevor wir überhaupt vom Finale reden können. Das war ja bei der WM 2018 auch. Gewinnen sie gegen England. Ja. Dann haben sie gewusst, wir kommen jetzt in den Raster mit Japan, Brasilien und Frankreich. Die andere Seite wäre leichter gewesen mit Kolumbien, glaube ich, England, Kroatien. Die Engländer haben sie ja zweimal geschlagen bei der WM, locker, ohne große Schwierigkeiten, aber gut.
Aber Believer sind die, die an den Europameistertitel glauben,
oder? Ja, da sagen sie, bist du noch ein Believer? Ich glaube, das Interessante, aber...
Wir reden vom Achtelfinale, oder? Die Sorgen hätte man gern, glauben wir an den Europameistertitel.
Naja, bei dieser Generation mit Kevin De Bruyne, Lukaku und Courtois, das sind ja alles... Das Lustige ist, Belgien hat ja Flamen und Wallonen, Niederländisch und Französisch sprechen. Die Fans einigen sich aber auf Englisch, um gemeinsam zu skandieren. Obwohl es keine offizielle Landessprache ist, aber we are Belgium, we are Belgium. Das ist ganz lustig. Ja? Mhm. Und sie haben auch in ihrer Art zu feiern, wenn ein Tor fällt, ist es eigentlich sehr bescheiden. Dann sagen sie, war es ein Fisch, hier ist ein Fisch. Das heißt, wo ist eine Feier, hier ist eine Feier. Also es ist eigentlich nicht sehr aggressiv. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Ja,
ja, finde ich
We
auch.
Are from Belgium, ja. Mighty, mighty Belgium. Obwohl sie beide dann, man kann ja nicht zusammen skandieren auf Französisch oder Niederländisch, obwohl sie beide Sprachen können. So einigen sie sich auf Englisch, das finde ich sehr sympathisch.
Ja, das finde ich auch sehr sympathisch. Ich mache das auch grundsätzlich, wenn Fans lieber die eigene Mannschaft anfeuern, statt den Gegner zu schimpfen, oder? Wie hast du es? Bist du viel geschimpft worden?
Wahrscheinlich schon. Aber Fußball ist, glaube ich, einer der wenigen, was die Belgier, die Flanen und die Wallonen verbindet, nicht so intensiv.
Nein, das ist ja richtig gut, was du sagst. Das sind drei Sachen, die, aber das war auch bei Tennis, auch mit Kim Clijsters und Justine Henin. Meine war eine aus Flandern, die anderen war eine aus Wallonien. Und trotzdem haben die Belgier, also der Sport hat diese integrative Kraft, um nämlich dieses Land zusammenzuhalten. Das ist der Sport, auch mit den Radfahrern. Das sind unsere Radfahrer. Dann die Wirtschaft nicht zu unterschätzen, die sagen, wir wollen nicht, das steht made in Flanders oder made in Wallonie, sondern es ist ein belgisches Trademark. Und dann auch nicht zu unterschätzen ist das Königshaus, das auch sehr verbindend ist.
Und weil ihr euch nicht entscheiden habt können, von welchem der Regionen ihr einen Trainer nehmt, habt ihr euch für einen Spanier entschieden, oder wie?
Nein, aber eine lustige Geschichte noch ist, weil der König war ja auch in Kopenhagen dabei. Und bei der Hymne hat er nicht mitgesungen. Da haben sie gesagt, warum singt er nicht mit? Und dann ließ die, weil in dem Lied kommt vor Land und Forst, also für den Land und den Fürst. Und dann singt der König nicht mit, weil er nicht für sich selber singen kann. Das ist der Grund, warum er nicht mitsingt. Dann hat man das erklärt, nein, weil er wird ja nicht für sich singen. Das wäre ja vermessen. Und darum ist er nur so gestanden, aber hat nicht bei der Hymne mitgesungen. Das ist eine ganz kleine Anekdote. Ja.
Sehr schöne Anekdote. Man steht eigentlich immer so, weil man auf den Adler bei den rot-weißen Dressen geht das, bei den neuen Dressen müsste man sich da irgendwie da hinten hergreifen.
Ich glaube, in Österreich hat das der Hans Krankl eingeführt.
Wo alle Kameras schon auf ihm waren, als er Teamchef geworden ist, macht das jetzt oder macht das nicht und zack.
Auf Spanisch Nädelmann.
Hat er gemacht.
Ich möchte aber schon noch etwas, was ich schon ganz interessant finde bei dieser Europameisterschaft, dass es doch, man sieht das auch beim Ungarn-Spiel, was das ausmacht, welche Mannschaften einen Heimvorteil haben. Ja?
Ja.
Also die Ungarn, die über sich hinausgewachsen sind mit dem zweiten Atem nach dem 1-0 gegen Frankreich. Belgien hat jetzt in Russland gespielt und 3-0 gewonnen und hat bei dieser unglaublich mental aufgeheizten Stimmung, positiv aufgeheizt für Christian Eriksen, in Kopenhagen das Spiel gedreht. Ja? Mhm. Also das ist schon auch mal eine, auch Italien hat zu Hause gespielt, Holland hat zu Hause gespielt. Das sind schon Sachen, die mitspielen, auch wenn das Stadion nur halb voll ist. Also ich finde diese Lösung, mit dass man da herumreist und die Belgier, die Nummer eins der Welt sind seit 2,5 Jahren
haben
oder sowas,
haben keinen Heimvorteil.
Haben keinen Heimvorteil, weil sie es nicht geschafft haben, ein neues Stadion zu bauen, das alle Kriterien erfüllt. Also man muss schon, das ist schon, spielt schon auch mit. Ne?
Ja, aber das kann ja auch gut sein für die Belgier. Ich finde immer wichtig in so einem Turnier, wenn man schon mal alles erlebt hat und wenn man dann schon weiß, hey, wenn wir mal hinten sind, wir schaffen es auch mal ein Spiel zu drehen. Das gibt einem schon auch nochmal Selbstvertrauen.
Ja, das war ja beim Spiel gegen Dänemark, wo die 1-0 geführt haben und wirklich sehr gut gespielt haben.
Ja.
Da kam so in Belgien so dieses Japan-Syndrom, ja, von der letzten WM, wo sie 2-0 hinten waren und dann dieses Spiel noch gedreht haben, ja, wo die gesagt haben, sie haben immer so ein Spiel gehabt wie bei der 2016 gegen Wales, wo man geglaubt hat, jetzt fahren sie durch bis ins Finale. Aber das lag auch daran, dass die ganze Verteidigung plötzlich gesperrt oder verletzt war. Sie mussten gegen das Spiel gegen Wales damals mit einer ganz anderen Verteidigung spielen. Das spielt schon auch mit Kurzes, wirst du wissen.
Ja, und spricht aber auch für die Klasse der Belgier, für die momentane, ne? Dass sie ehrlich kein Heimspiel haben und trotzdem bis jetzt überzeugend sind.
Ja, genau.
Wo sind die Belgier stationiert?
In Tübingen. Also das ist, die fliegen genauso wie die Österreicher immer zurück. Die bleiben also nicht in den Ländern, sondern die fliegen auch immer zurück nach Hause. Und sind auch sehr, sehr starke Familienmenschen. Der Eden Hazard ist ein unglaublicher Familienmensch.
Na gut, hat er einen Teil der Familie sogar in der Mannschaft.
Den Bruder, ja. Aber dann sagt er es über seinen Bruder, sagt er, naja, der ist jetzt verletzt, der fährt jetzt nicht mit, den habe ich jetzt eh schon 20 Tage gesehen, das reicht. Ich tue schon ziemlich schnell für ihn.
Also das spricht aber auch für eine gute Stimmung im Nationalteam.
Ja, auch dieser Thierry Henry, den sie jetzt wieder geholt haben als Co-Trainer, ich sehe da manchmal so Filmchen und es ist schon sehr spaßig und so. Ich glaube aber, dass Dries Mertens jetzt rausfliegt aus der Mannschaft, weil der nicht so liefert. Und Eden Hazard und Kevin De Bruyne, und die werden immer mehr Minuten bekommen. Und sie wollen sie dann wirklich so fit bekommen, dass sie ab dem Achtelfinale dann vielleicht 90 Minuten spielen können.
Jetzt reden wir noch ein bisschen über dich. Was machst du jetzt eigentlich gerade beruflich? Du hast ja wahnsinnig viel gedreht, auch während Corona-Zeiten. Hat dich das gar nicht betroffen?
Nein, wir wurden ja getestet und man ist ja dann so wie die Fußballmannschaften, auch in einer Blase. Und da hält man sich natürlich an Regeln, weil man weder eine Mannschaft noch eine Produktion gefährden möchte. Ja, ja, ich soll jetzt dann im September, Oktober wieder drehen. Jetzt spiele ich noch mein Solo-Programm ein bisschen.
Am Beckenrand in der Wachau am 27. August?
Ja, ich habe es ja schon einige Male vorher gespielt. Und
aber du singst auch, machst auch Chansons?
Ja.
Ist das eine Leidenschaft von dir?
Ich habe schon mal ein Drehbuch geschrieben, ich schreibe auch jetzt wieder eins oder ein bisschen Kabarett und so. Und einem Theaterstück schreibe ich auch. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche mal Lieder zu schreiben, weil in 3,5 Minuten muss das...
Alles muss jedes
Wort stimmen. Da kannst du nicht sagen, da improvisiere ich. Das muss ich am Tag stehen. Aber reden wir über Fußball. Nicht über mich.
Schade. Ich hätte noch gerne was gewusst, weil du so viel gedreht hast. Ja, jetzt auch Vienna Blatt mit Robert Dornheim. Ja. Wenn Robert Dornheim ein Trainer wäre, wie wäre der als Fußballtrainer?
Sehr still.
Sehr still, wirklich?
Sehr still, sehr still. Man weiß genau, was er will und ich glaube, er kann gut besetzen, dass er sagt, okay, für diese Rolle passt der und der und der. Und dann gibt er einem ganz wenig Lob so, dass er sagt, ja, das gefällt mir. Und dann weiß der Schauspieler schon, ich bin auf der richtigen Schiene. Ja, du fährst ja auf einer Schiene in einer Rolle und dann bist du nicht verunsichert. Es gibt auch Regisseure, die einen wie Trainer, die einen verunsichern und die sich selber dann daran bauen wollen, ja, weil sie zeigen wollen, was sie selber noch können. Es bringt keinem Fußballer etwas, wenn der Trainer zeigt, wie gut er selber war. Es bringt auch.
Ich weiß genau, an wen du jetzt
denkst. Ja, ich weiß auch. Ja, ich weiß.
Aber jetzt keinen Namen.
Nein.
Es bringt auch. Man hat bei der Vienna, glaube ich, vor ein paar Jahren den Paul Breitner oder wo war das? Oder?
Paul Breitner war Trainer.
Dadurch wird kein Fußballer besser. Ja? Also wenn dann der Paul Breitner zuschaut.
Ah, du hast auch schon mal Regie gemacht. Wie machst du deine Schauspieler besser als Regisseur?
Ich glaube, du musst deine Schauspieler lieben. Du musst sie lieben und ohne Selbstvertrauen. Und natürlich gibt es störrische und nicht störrische. Und irgendwann mal gibt man auch Leute auf. Klar, dann sagt man, beim Film ist es ja so, dann denkt man, also Film habe ich nicht Regie geführt, aber der Regisseur, wenn er merkt, einer bringt es nicht, dann löst er es über den Gegenschnitt, dann schneidet er auf den, der zuhört.
Ja. Aha, jetzt wissen wir, was los ist, wenn wir einen sehen, der zuhört.
Ja.
Wir haben noch ein zweites Spiel in der Gruppe B, Russland gegen Dänemark. Russland ja mit Stanir Tschetschesow an der Linie, den kennen wir noch. Hast du mit ihm gespielt in Tirol?
Nein, da war ich schon weg. Stani war einige Jahre nach mir. Das war die Zeit, wo Kudjara Trainer war, Anfang der Nullerjahre.
Sehr erfolgreich.
Ja. Trainer, der Meister. Leider dann auch in einem wirtschaftlichen Desaster geendet.
Der Club war plötzlich weg.
Plötzlich war er weg. Ja.
Wenn du russischer Teamchef bist, dann kannst du gar nicht in der wirtschaftlichen.
Nein, das glaube ich auch.
Nein, man merkt doch, er war früher schlanker.
Ja. Aber das ist so ein, ich mag den so gern. Der ist so ein, der schaut immer aus wie ein Türsteher, aber er ist ein russisches Bärli, oder?
Ja, ist so ein Lieber. Ja, totaler Netter.
Ist er
ja.
Lieber?
Ja, total. Schaut nicht so aus.
Schaut aus wie ein Obermacho.
Ja.
Wir kennen ihn ja ganz gut von ehemaligen Bruno Petzer.
Genau, von der Fußball-Challenge gibt's jetzt wieder und da kommt er immer gerne vorbei und ist immer sehr lustig. Die Russen haben aber 3 Punkte, die konnten gegen die Finnen gewinnen. Die dänische Geschichte kennen wir ja, Dänemark zwar der Sieger der Herzen, aber bis dato noch 0 Punkte, 0-1 gegen die Finnen verloren und 1-2 gegen die Belgier.
Jetzt obwohl möchte ich sie mal was sagen.
Ja, bitte.
Was mich in Österreich schon ewig interessiert und das wird in anderen Ländern nicht so gemacht, man sagt immer 1-2 oder 0-2 verloren. Aber in Belgien sagt man, wenn der hat 0-2 gewonnen, dann weiß ich, das war ein Auswärtsspiel. Ja? Das wird einfach gesagt, die haben 0-2 gewonnen. Hier würde man sagen, wieso? Das war nein. Oder man hat 2-0 gewonnen, weiß ich, das war ein Heimspiel. Und bei uns wird immer, ob zu Hause oder auswärts, wird immer das umgedreht. Und das ist ja, wenn es Österreich oder Österreich-Holland und die Holländer haben 0-2 gewonnen, dann weiß ich, das war ein Auswärtsspiel für die Holländer.
Also warum? Bei uns sagt man nicht 0-2 gewonnen. Ja,
man sagt immer 0-2 verloren.
Man sagt immer 2-0 gewonnen.
Ja,
oder
0-2 verloren.
Aber sehr stark, jedes Land seine Eigenheiten.
Ja. Aber
bei uns ist der Heimvorteil wurscht wahrscheinlich.
Es wär logischer, dann weiß man gleich, wo gespielt wurde.
Ja, mal schauen.
Ich habe jetzt ein Pamphlet für diese Änderung. Na gut.
Okay, du darfst gleich so tippen, wie es hier steht, bitte. Nimmst eine Kreide und darfst tippen.
Also. Für die Russen ist es ja die letzte Möglichkeit für die nächsten Jahre, dass die bei einer Endrunde überhaupt jetzt performen
kriegen
können.
Kriegen ja eine große Gesperre.
Genau, sie haben ja diese, aufgrund der Manipulation von den Daten der Dopinglabors, wurden sie ja für die Weltmeisterschaft gesperrt, für die Olympischen Spiele gesperrt. Jetzt haben sie versuchen jetzt einmal, eine Endrunde für nach Russland zu holen, damit sie wieder mal in nächster Zeit dabei sind.
Als Veranstalter zumindest.
Genau. Aber die nächsten paar Jahre werden wir sie bei einer Endrunde nicht sehen.
Ja, ihr dürft schon tippen.
Okay, wir dürfen
Ukraine
tippen.
Ukraine gegen Österreich, Nordmazedonien gegen die Niederlande und aus der B-Gruppe Finnland gegen Belgien beziehungsweise Russland gegen die Sieger der Herzen. Dänemark. Du kannst dann morgen nicht sagen, weil das falsch gestanden ist.
Nein. Aber ich bin jetzt, versuche ganz sachlich zu sein. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen gemein. Bei Ukraine, Österreich sage ich 0-0.
Ja. 0-0.
Nehmen wir vielleicht.
Ja, schreib einfach hin.
0-0. Nordmazedonien gegen Holland. Spielen die in Holland?
Ja, natürlich.
Ich bin halt, okay, dann schätze ich, das geht 0-3 aus.
Warte, mach mal, dass ihr nicht voneinander abschreibt, aber mach mal fertig. Nordmazedonien, Niederlande hast du 0-2. Du tippst auf einen Sieg. Kurt Gager auf einen Sieg. 2-1 für Österreich. Ja. Nein, ich sag's jetzt kann ich es gar nicht richtig sagen, weil es gibt für niemanden ein Heimspiel. Weder für die Ukraine noch für Österreich.
Genau. Ja.
Es wird ja im schönen Bukarest gespielt. Ne?
Genau.
Wir nehmen ein Heimspiel. Finnland gegen Belgien, was sagst du?
0-1.
Du tippst natürlich auf die Belgier und für die Dänen.
Und für die Dänen.
Nicht für Stanir Tschetschesow.
Nein, ich glaube, dass die Dänen das gewinnen. 1-2.
Bei uns hat übrigens auch niemand richtig getippt in unserem Tippspiel. Wir haben immer noch die Geräte von Akatronic. Sie können sich entscheiden, wollen Sie einen Rasierapparat oder eine elektrische Zahnbürste. Und Sie bekommen noch eine Coca-Cola-Kühltasche dazu, denn die haben wir immer noch, denn gestern hat auch niemand erraten. Heute bitte nur 1, 2 oder X, also nur den Sieger, oder Sie tippen auf ein Unentschieden bei dem Spiel Österreich gegen Ukraine. Also wenn Sie das wissen, dann haben Sie die Kühltasche und die Geräte von Akatronic gewonnen. Jetzt bitten wir euch noch zu unterschreiben auf unserem Trikot.
Ich wünsche mir natürlich einen Sieg der Österreicher, ist ganz klar. Ja, das ist
nein, nein, das soll ja deine realistische Einschätzung sein.
So ist es.
Genau. Aber zumindest hat er die Spiele der Gruppe B so getippt, dass der Dritte zumindest maximal 3 Punkte haben wird.
Hast du mitgerechnet? Hervorragend. Ja, das würde uns natürlich gefallen, oder? Also auch ein bisschen Österreich-patriotisch. Ja. Die gestrige Kurier-Fanbox geht an Käthe Krehan aus Wien. Wenn Sie unsere heutige Frage beantworten können, können Sie auch so eine Kurier-Fanbox gewinnen. Wie viele Spiele haben an 4 Fußball-Endrunden teilgenommen? A2, B3, C6 oder D8? Und dann mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Quizfrage 11. Und wenn Sie mittippen wollen, dann an die gleiche Mailadresse mit dem Betreff Tipp. Wo schaut ihr heute zu? Zu Hause?
Ich muss schauen, wo ich Finnland-Belgien sehen kann, weil das wird nicht übertragen. Natürlich schaue ich das Österreich-Spiel, das ist ganz klar.
Auf ORF24 wird immer das andere Spiel übertragen, auf ORF das erste.
Ich wollte jetzt nicht keine Werbung machen für die Konkurrenz.
Aber für einen Feldner.
Es ist für uns keine Konkurrenz.
Aber es ist auf jeden Fall mit Ton hören, bitte.
Ja. Ja, ja.
Ja, ja, genau. Das ist ja ein Kabarett auch.
Bei ORF24?
Ja. Ja. Sehr lustig.
Jede Merkwürdigkeit hat ja einen Wert an sich. Ist es so gut oder so schlecht?
Das kannst du dann heute Abend selber beurteilen.
Okay. Ich schaue mir manchmal
heutige Nachspielzeit. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Serge Falk und bei Kurt Gager. War lustig mit euch. Ja. Morgen kommt zu uns in die Nachspielzeit Heinrich Dorner, der Landesrat für Sport im Burgenland, und eine nette Kollegin, Alina Zellhofer. Mohamed und ich, wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder zuschauen, und für heute Abend Daumen drücken für die Österreicher.
Ja.
Bis morgen.
Auf jeden Fall.